Hallo, wir sind heute live im Studio. Ich bin die Luna und wir sind noch mit Mevlida und Jan hier und auch mit unserem Gast Thomas Felfer, mit dem wir später live reden werden. Und unser Thema heute ist Radio als Propagandamittel im Nationalsozialismus. Und dazu würde ich erstmal generell ein paar Infos über Propaganda euch erzählen. Erstmal Definition und Merkmale. Also man möchte sich generell besser darstellen, man will andere Meinungen manipulieren oder beeinflussen und möchte halt, dass falsche Behauptungen und Quellen werden oft genannt und ist heute eben negativ, ein negativer Begriff und früher war es aber nur Öffentlichkeitsarbeit. Mittel dazu sind Radiofilme, Medien, Rhetorik und so weiter und heute reden wir halt übers Radio. Generell wichtig zu wissen ist, dass Josef Goebbels der Reichspropagandaminister und Präsident der Reichskulturkammer war und er hat vor allem auch im Rundfunk dafür gesorgt, dass der Volksempfänger, das war eben ein Radiogerät, für Propaganda eingesetzt wurde und jeder konnte es sich leisten, es war billig. Und 1939 hatten 70% einen Volksempfänger und ja, generell Propagandamittel sind Unterhaltung, Wiederholung und Tarnung und dazu werden wir später noch wahrscheinlich mehr hören. Jetzt kommen wir auch zum Interview. Also würde ich Sie fragen, Thomas Felfer, warum haben Sie die Ausstellung 100 Jahre Radio gemacht und wie sind Sie dazu gekommen?
Also einmal grundsätzlich, die Ausstellung war im Museum für Geschichte in Graz und war 2024 und hat eigentlich das 100-jährige Jubiläum von Radio in Österreich aufgegriffen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir eine Ausstellung mit Fokus auf die Steiermark, was das eben bedeutet hat, was Steiermark eben für Radiogeschichte hat.
Okay. Und warum denken Sie eben jetzt auf Nationalsozialismus bezogen, haben die Menschen damals so großes Vertrauen ins Radio gehabt?
Naja, man muss denken, wenn jetzt 1924 das Radio eigentlich zum ersten Mal wirklich publik wurde oder quasi entwickelt wurde, war das ja eine Sensation. Man hat zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, gleichzeitig viele Menschen zu erreichen. Also man hat von einer quasi Sendestation viele Menschen, die gleichzeitig das Gleiche gemacht haben, erreichen können. Und das war natürlich sehr eine große Sensation. Und die Menschen haben diesem Wunderwerk einfach blind vertraut. Also sie haben gesagt, okay, das ist so grandios sozusagen, so neu. Wie das so oft ist mit neuen Technologien, wenn irgendwas neu kommt, vertraut man denen gleich einmal eher vielleicht, oder probiert man es aus und schaut, wie das ist. Und dadurch ist diese Neugier, die auch ein bisschen eine Kritik und einen kritischen Zugang verhindert.
Mhm. Kurze Frage, hätten Sie in der Zeit gelebt, hätten Sie dann den Nachrichten auch geglaubt?
Ja, schwierig immer zu sagen. Man hat ja eigentlich, wenn man sich das ganz genau anschaut, ist es vielleicht etwas zu verkürzt zu sagen, dass die Menschen alle dem Radio geglaubt haben. Man hat es natürlich, du hast es ja erwähnt, also wie die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, haben sie erkannt, dass dieses Radio eigentlich etwas sehr Potenzielles hat, also sehr fähig ist, Menschen nicht nur zu erreichen, sondern zu manipulieren. Und das Radio hören wurde in dem Sinn auch zu einer Pflicht eigentlich, dass man sich das anhört, also anhören muss. Und von daher haben aber im Laufe des Krieges dann die Menschen auch noch andere Radiosender gehört. Also man hat es zwar nicht können, offiziell hat es man auch nicht dürfen, aber es war schon so, dass man sogenannte Feindsender gehört hat und andere Medien auch konsumiert hat in dem Sinn und deswegen nicht ganz, also offiziell hat man dem Staatsmedium geglaubt sozusagen, aber inoffiziell hat es dann andere Erzählungen auch gegeben und ich persönlich wäre vielleicht auch, ja, hätte vielleicht versucht, diese Feindsender zu hören, aber es ist ganz schwer zu sagen, also aus einer gegenwärtigen Perspektive, was man gemacht hätte.
Welche Rolle spielt Propaganda im Nationalsozialismus?
Also eben, wie ich schon erwähnt habe, hat eben Josef Goebbels, der eigentlich ja auch für die Medien also zuständig war, eben erkannt, dass eben mit Radio man die Menschen sehr gut manipulieren kann. Und eigentlich hat man eben versucht, für den Krieg die Motivation aufrechtzuerhalten und das aber mit einer Form, wo man jetzt sagt, okay, das hat man jetzt nicht unbedingt reden gespielt. Also man hört vielleicht, haben einige noch diese Ansprachen von Mussolini oder Hitler im Ohr, was sehr schreiend waren, auch durch die Mikrofonie, also durch die Technologie damals. Und die Nazis haben aber einen anderen Zugang gehabt. Sie wollten die Leute einlullen, kann man sagen, also mit Unterhaltung, also und leichter und seichter quasi Unterhaltung und Musik und auch natürlich eine gewisse Gemeinschaft erzeugen. Also man hat eben versucht, eine sogenannte Hörgemeinschaft, dass alle quasi zu dieser einen Nation gehören, zu erreichen. Und das hat man mit dem Radio gemacht, sozusagen. Ja,
ja, eben wegen Unterhaltung finden Sie es eben gefährlicher, wenn man Informationen verschweigt, indem man es gut redet oder falsche Informationen sagt?
Es ist schwierig, immer so gut und schlecht abzuwägen. Also das ist, ich glaube, dass Menschen vielleicht zugänglicher sind mit Verschleierung. Also wenn man jetzt etwas weglässt und so, und das kann eigentlich sehr problematisch werden, sage ich jetzt einmal. Und dazu ist es wichtig, eine gewisse Medienkompetenz zu entwickeln und auch heutzutage noch haben, um es ein bisschen auch kritisch zu bewerten, was man da hört, sieht oder liest, sage ich jetzt einmal. Und das ist eben je nach Möglichkeit schwieriger oder einfacher. Aber es ist ja beides sehr problematisch, sage ich jetzt einmal.
Wie haben Menschen damals Informationen hauptsächlich bekommen?
Genau, also es war, wie gesagt, das Medium war Zeitung natürlich und Radio waren die hauptsächlichen Informationskanäle, wo Menschen informiert wurden und sich informieren haben können, sage ich jetzt einmal.
Ja. Finden Sie, also generell, wissen Sie vielleicht, wie die Menschen früher reagiert haben, ob sie merkten, dass sie belogen wurden oder ob sie es sich einfach gemacht haben und gemütlich waren?
Ja, in der Anfangszeit hat man das schon sehr stark eben geglaubt und auch dem Ganzen eben, vertraut. Es hat sich aber dann im Verlauf, also im Kriegsverlauf schon herauskristallisiert, dass vielleicht diese Erfolgsmeldungen und eben auch durch diese Feindsender, dass es da vielleicht auch eine andere Geschichte dazu gibt und dass das nicht die volle Wahrheit ist. Und die Menschen sind da schon sukzessive draufgekommen, dass sie da irgendwie an der Nase herumgeführt werden.
Okay, wissen Sie auch vielleicht, wie durch Radio oder Medien sich am einfachsten die in der Diktatur halt beeinflusst haben? Also was für Mittel Sie benutzt haben?
Also eben wie ich vorher erwähnt habe, also es war sehr stark eben Unterhaltungssendungen, sage ich jetzt einmal, die eben versucht haben, die Menschen eben mit unkritischen Inhalten da einzulullen, aber auch gewisse Sportveranstaltungen oder Übertragungen von eben Großereignissen, die eben so ein Art Gemeinschaftsgefühl erzeugen sollen oder eben sollen. Damit hat man versucht, eben die Menschen da auf eine Spur zu bringen.
Ja, und sehen Sie vielleicht jetzt eben auch wegen der Ausstellung auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Radio und den heutigen Medien?
Ja, also wenn man so sagt, also es ist ja in so einer gewissen Aufmerksamkeitsökonomie, also die ganzen, also auch Social Media oder so, ist ja damit ausgelegt, also der Algorithmus, der dem zugrunde liegt, ist ja dadurch ausgelegt, dass man weiter scrollt und immer dabei ist, also die Aufmerksamkeit bei dem Gerät halt. Und in dem Sinn gibt es sehr viele Parallelen, in dem Sinn einfach, dass diese Algorithmen so eine Art Propaganda sind, die jetzt nicht ganz gesteuert sind, weil wir es ja nicht ganz wissen, was das ist, aber von den Firmen schon gewollt ist, dass wir nur gewisse Inhalte, eben die Filterbubble, die sogenannte, konsumieren und dadurch eben auch dabei bleiben bei diesen Plattformen.
Glauben Sie, ein anderes Medium könnte heute genauso mächtig werden wie früher das Radio?
Wir sehen es ja eigentlich mit Internet und unseren Handys, die wir mit haben, sage ich jetzt einmal, dass das hätte man sich nie denken zu können. Glaubt, also mit Radio, dass so etwas dann noch möglicher ist, sage ich jetzt einmal. Also es ist die nächste Steigerungsstufe, weil es ja auch audiovisuell ist.
Und warum sollte man eben unbedingt über Propaganda wissen oder die Geschichte übers Radio?
Ja, also Radio ist ein gutes Fallbeispiel, um eben gewisse Vorgänge zu erklären. Also wenn wir jetzt uns eben wieder anschauen, die heutigen Medien, die basieren sehr stark auf eben diese Frühformen wie Radio und Zeitung, also dieses Konsumieren. Und von daher kann man sehr viel ableiten aus dieser Geschichte, aber auch eben aus der Entwicklung, die uns heute vielleicht indirekt beeinflussen und eben auch gewissen Ansätzen und Methoden zugrunde liegen.
Ja, genau. Vor allem jetzt, als wir ein Lied gehört haben, wollte ich noch fragen, ob Musik auch eine Rolle gespielt hat im Radio bei Propaganda?
Ja, eben eigentlich schon sehr stark. Also wie ich eben vorher erwähnt habe, durch diese leichte und seichte Unterhaltung. Also es hat da sogenannte Ringsendungen gegeben, die eigentlich so an ein, also wie so Frühschoppen, also so Wunschkonzert war, wo eben die Menschen auch Lieder einsenden konnten, was sie hören wollten. Und also da war, ist sehr stark mit Musik gearbeitet worden, um eben sozusagen die Menschen, die verstreut, also dann auch während den Kriegsgeschehnissen eigentlich verstreut in Europa waren, auch so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl durch das Hören der Musik eben gehabt haben. Und daher war Musik sehr stark eigentlich in der Propaganda, weil ja auch jetzt, sage ich mal, Musik und Film, also es hat da den Heimatfilm gegeben, der sehr stark in die Richtung gegangen ist und eben auch gewisse Musik, also hauptsächlich so Volksmusik und Schlager in dem Sinn, weil gewisse andere Komponistinnen oder Komponisten sind eigentlich auch als zensiert waren und nicht gespielt waren, weil sie eben nicht dem ideologischen Bild entsprochen haben. Also deswegen ist es auch wieder ein Ausschluss eigentlich gewesen, was. Also
ja, das stimmt. Also es gab sehr viele Filme und generell auch so Plakate und alles. Und wenn wir jetzt hierher schauen in die heutige Zeit, was sehen Sie? Also finden Sie, dass Propaganda leicht zu erkennen ist oder nicht?
Also jetzt mit den also jetzt durch die künstliche Intelligenz und alles ist es eigentlich eher, ist es halt auch die Frage des Echten oft immer, ich sage jetzt einmal, und das glaube ich, dass ihr als jüngere Menschen da eher quasi schon sensibilisiert seid, was irgendwie KI generiert ist, als ältere Menschen, die da eher vertrauen wieder in dem Ganzen und glauben, das ist dann echt. Und also von daher ist da heutzutage eben, ich würde jetzt nicht so direkt von Propaganda sprechen, sondern eher einfach um Manipulation von Materialien, sage ich jetzt einmal, um gewisse Effekte zu erzielen oder einfach um seine Anliegen durchzubringen. Also ist jetzt Propaganda auch schon, wenn ich jetzt irgendein Produkt bewerbe, das so gar nicht funktioniert, aber eben aufgrund dessen, da diese Influencer das bewerben, dann gekauft wird, eben, also da, was denkt ihr, ist das dann schon Propaganda oder ist das eigentlich nur Meinungsbildung?
Ja, eigentlich ist es schon Propaganda, weil eigentlich ist Propaganda ja nicht, also ja, heute ist er negativ behaftet, aber eigentlich ist es ja nur, sich zu bewerben und gut darzustellen. Deswegen, es ist eine positive Propaganda, sage ich jetzt mal.
Aber können Sie die Inhalte erkennen? Also wie schaut es so, würdet ihr euch zutrauen? Also
ja, schon. Was KI ist und was nicht? Ja, schon. Ja. Also man merkt das immer so bei so, ja, es passt immer irgendetwas nicht. So bei Menschen zum Beispiel ist dann so ein Finger zu viel oder so und es schaut halt auch fake aus.
Ja, teilweise. Oder einfach die Gesichtsausdrücke, man merkt es einfach in den Augen oder so. Ich kann es nicht erklären, aber ich finde schon, dass man es sieht. Also manchmal merkt man es am Anfang nicht und dann passiert etwas, wo man es dann bemerkt.
Mhm. Weil es sind ja, wenn wir jetzt die Werbeindustrie, also viele der Ads, also dieser Werbeeinschaltungen, sind ja eigentlich generiert mit KI. Mhm. Fällt euch das auf oder habt ihr ja alle Adblocker, dass ihr das gar nicht mitkriegt? Oder?
Nein, ich habe keine Adblocker, also ich sehe das schon, aber vor allem mir ist das auch aufgefallen, letztens so habe ich so im Briefkasten so Werbung gehabt und dann habe ich einfach gesehen, so eine Frau einfach mit KI regeneriert worden und dann denke ich mir so, hat jetzt hier nicht so ein Model, was ihr nehmen konntet? Yeah. Schaut, ich weiß nicht und dann damit was zu bewerben, finde ich dann auch komisch.
Ja, weil es gab ja das von Coca-Cola, wo die dann auch so eine Werbung gemacht haben mit KI, was halt nicht mehr gut aussah. Und da gab es halt auch einen Skandal, weil ich finde, man kann KI schon gut nutzen, aber eben in der Kunst zum Beispiel finde ich es nicht gut.
Ja, vor allem dann fehlt ja die Kreativität. Ja. Weil wieso machst du es dann halt überhaupt?
Ja.
Und ja, aber sonst so KI kann man ja in voll vielen Bereichen verwenden und das macht man ja auch in der Politik. Naja, nicht in der Politik, aber es gibt ja voll viele Leute, die KI einfach auf Social Media so verwenden und ja, so Fake News damit so verbreiten, Sachen, die halt gar nicht passiert sind. Und das finde ich dann wieder sehr, sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil halt so heutzutage, und ich weiß das wirklich so aus meinem Bekanntenkreis so und so, dass voll viele einfach nur so soziale Medien als Quelle so hernehmen und sich gar nicht so hineinlesen oder schauen so, ja, ist das wirklich wahr oder nicht, sondern das einfach nur so hinnehmen, wie es ist.
Ja, und das zeigt sich dann ja eigentlich auch eben durch das Teilen, also dass man das quasi wieder weiter verbreitet. Ist das jetzt ja dann auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, die erzeugt wird? Also wenn das jetzt viele weiterleiten und viele sozusagen als wahr sehen, entsteht dann so etwas wie Wahrheit, sage ich jetzt einmal. Das ist ja früher, hat man das auch versucht, eben mit Radio, also dass man halt durch das, da das eben viele gehört haben und viele der gleichen Meinung waren, haben sie eben geglaubt, das ist richtig oder so irgendwas. Also von daher ist das eben so diese gefährliche Halbwahrheiten, aber die eben auch eben sehr relativ sind. Was ist die Wahrheit? Eben wenn viele Menschen an irgendetwas glauben, kann das ja auch eben ihre Wahrheit sein, sage ich mal. Also es kommt dann immer darauf an, in was für einen Rahmen sich das bewegt, ob das dann irgendwann auch einmal dann überschlägt, dass andere Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Und dann wird es eben problematisch, glaube ich. Also von daher werden wir auch alle teilweise gern manipuliert, wenn ich das jetzt so provokant sagen kann, weil das uns auch ein bisschen ja Seelen, also gut genug tun gibt oder irgendwas, für was eben schaut man, scrollt man, Doomscrolling, für was eben, was macht ja das aus, dass man die gewisse Wohlbefinden, sagen wir mal so, erzeugt.
Und wie finden Sie oder wie glauben Sie, kann man sich vor dieser Beeinflussung eben schützen oder wie kann man eben von der Gruppe sich abwenden, wenn man merkt, dass es nicht richtig ist?
Ja, also ein Thema einfach, schwierig, sage ich jetzt ganz ehrlich mal. Es ist so Gruppendynamiken und Ding sind sicher schwer dagegen zu arbeiten. Also vor allem für junge Menschen, glaube ich, da das auch so ein Bedürfnis der Zugehörigkeit zum Teil ist und das schon ein sehr starkes Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein braucht, um sich gegen die Masse aufzulehnen und gegen eigentlich den allgemeinen der Allgemeinheit zu sein. Und ich glaube, wenn man dann trotzdem so ein gutes, kleines, starkes soziales Umfeld hat mit Freundinnen und Freunden, denen man vertraut und wo man das diskutieren kann und auch eben im familiären Umfeld da vielleicht eine kritische Meinung oder vielleicht gewisse Lehrpersonen, die einem da helfen können, eine gewisse Medienkritik und Kompetenz eigentlich auch zu entwickeln, dass man einfach also von früh auf lernt, dass eben Inhalte immer produziert werden, um irgendeinen gewissen Hintergrund oder irgendwas hervor, also irgendeinen Nutzen zu haben, sage ich jetzt einmal, und nicht nur rein, um jetzt Menschen zu informieren oder sonst irgendwas. Also es ist heutzutage sehr stark verwertungsorientiert, sage ich jetzt einmal. Und da jetzt, also wenn man früh genug anfängt, da eine kritische Kompetenz aufzubauen, kann man das vielleicht früh genug erkennen und sich auch dagegen auflehnen. Aber ich glaube, wir sind da gerade in einem Umbruch, wo wir das erst sehen werden in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, wie das sich weiterentwickelt.
Ja, es ist aber eigentlich ein schwieriges Thema. Also wann finden Sie, sollte man das zum Beispiel in Schulen beibringen, weil zum Beispiel Volksschulkinder das vielleicht noch nicht verstehen?
Ich glaube, das kann man sehr früh anfangen. Also wenn ich jetzt so ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen plaudern kann. Also ich habe eine junge Tochter, die 5 Jahre alt ist und da kann man schon eigentlich anfangen, wenn man jetzt sagt, die fängt an, irgendwie so Sendungen oder irgendwas zu konsumieren. Das irgendwie allein schon zu erklären, dass das nicht echt ist, was da drinnen vorkommt, also früh genug anzufangen, dass das einfach als eine Erzählung, eine Geschichte, irgendwas Erfundenes und so ist, also da schon, dass man eben früh genug anfängt, kritisch Medien und den Konsum etwas kritisch zu sehen, sage ich jetzt einmal.
Und jetzt noch zu Ihrer Ausstellung? Also was können Sie heute sagen? Zum Beispiel in der Steiermark, was genau haben Sie, über was haben Sie da herausgefunden oder was ist da ausgestellt?
Ja, nochmal so ein bisschen ein Recap von der Ausstellung. Ja, also im Grunde war das spannend, da man eben sagen kann, dass Steiermark sehr früh schon die Radiogeschichte geprägt hat, weil eben 1905 in, glaube ich, Nussbaumer hat der geheißen, an der TU Graz das erste Mal gelungen ist, sozusagen Klänge und Töne kabellos zu übertragen. Also das ist ja der technische Fortschritt oder das technische Wunder an diesem Radio war ja quasi, dass man Töne und Klänge kabellos übertragt. Also jetzt nicht wie beim Telefon mit einer Schnur oder einem Kabel, sondern das ohne jeglichen Verbindung passiert. Und da war im Graz ein Vorreiter. Es hat zwar nicht funktioniert, also es hat schon funktioniert, aber nur auf einer kurzen Distanz. Also es war jetzt nicht reif für eine größere Entwicklung. Also das sieht man, dass da Graz sehr früh schon und die Steiermark eben involviert war in dieser Radiogeschichte. Und wenn man jetzt so die große RAWAG-Geschichte, also das war die erste Radiostation in Österreich, also in Wien, war die zweite, also 1925 bereits in Graz. Also von daher waren wir da auch recht früh dabei. Oder wenn man noch weiter geht jetzt, auch wir sitzen ja im Radio Helsinki Studio, 1995 ist Radio Helsinki eben auch gegründet worden, war eines der ersten freien Radios, das eigentlich ausgestrahlt wurde, weil da zuerst, also in Österreich sehr lange dieses Staatsmonopol war, also es hat quasi nur den ORF, also nur ein Radio gegeben und erst 1995 ist dieses Monopol gefallen und haben eigentlich auch Privatradios und andere Radios sozusagen ausstrahlen dürfen. Und da war natürlich Helsinki sehr wichtig, also auch, ich habe Geschichte geschrieben in dem Sinn. Und von daher ist Steiermark schon sehr speziell, wenn man sich die Radiogeschichte anschaut. Aber wieder so, wenn ich jetzt sage, wie man allgemein im Museum für Geschichte oder auch bei den multimedialen Sammlungen arbeiten. Wir versuchen sozusagen größere Zusammenhänge immer an dem lokalen Ereignis irgendwie zu erklären. Also es hat ja immer, wenn man so schaut, kleine Ereignisse haben Auswirkungen aufs Große und auch umgekehrt. Wir werden beeinflusst von dem großen Weltgeschehen, sage ich jetzt einmal. Und das kann man eigentlich immer sehr schön mit so Ausstellungen zeigen, indem man sagt, okay, wir waren nie isoliert und man ist immer von außen beeinflusst worden.
Und woher haben Sie zum Beispiel die ganzen Informationen und was für Bilder, Quellen oder Tonaufnahmen benutzt ihr da?
Also, wie gesagt, also wir sind ja die multimedialen Sammlungen, also da bin ich Sammlungskurator für den Bereich Ton und wir haben relativ viele Tonbänder, Audioaufnahmen, also von Radiosendungen, also das war quasi, weil, wenn man jetzt auch wieder aufs Radio denkt, das war in der Anfangszeit ein Live-Medium, so wie heute. Wie halt jetzt machen wir eine Live-Sendung und das ist nicht aufgezeichnet worden. Das heißt, wir haben von der Anfangszeit des Radios wenig auditive, also hörbare Quellen. Wir können nur Programmhefte anschauen oder eben nachempfinden. Also es hat diese frühen Programmhefte oder Jahresberichte geben. Also das ist so eine klassische historische Forschung, wo man sich auf diese Quellen anschaut. Aber was eben beim Radio das Spannende ist, weil es ja ein klangliches Medium ist, haben wir auch diese Aufnahmen. Also es fängt eben in den spät 30er Jahren, in den 30er Jahren fängt es an, dass wir die ersten Aufnahmen haben. Und das ist dann spannend, also den Klang selbst einfach einmal zu analysieren und das irgendwie herzunehmen. Was kann das, was man hört eigentlich, was hat das für Aussagekraft und wie kann man das in der Geschichtsforschung auch einsetzen? Und da war natürlich Radio sehr spannend, sage ich jetzt einmal. Und deswegen haben wir sehr stark auf unseren eigenen Bestand, also wir haben um die 3 Millionen Fotos, Film und Tonaufnahmen. Und da haben wir natürlich sehr viel Material, also Foto und Ton gehabt. Und deswegen haben wir stark eben auf unser eigenes Material zurückgegriffen und zum Teil eben auch bei der Mediathek oder dem Phonogrammarchiv. Also es gibt ja auch noch andere sozusagen Audioarchive in Österreich, die sich um dieses auditive, also das hörende Gedächtnis kümmern. Und da hat man eigentlich einiges recherchieren können.
Haben Sie da auch irgendwas in Erinnerung, was Ihnen besonders gefallen hat von den Sendungen oder was besonders?
Ich bin da immer sehr wertneutral. Also was natürlich sehr stark gekommen ist, also wieder dieses Gemeinschaftsgefühl. Also es hat lange Zeit diese Sendung auch als Ringsendung, also in ganz Österreich hörbar, Autofahrer unterwegs geben, also wo es eigentlich heutzutage ja eigentlich sehr anachronistisch, als aus der Zeit gefallen wirkt, Sendung für die Autofahrerinnen und Autofahrer zu machen. Aber das war auch so eine Sendung, wo sehr viele Menschen, die eben in dieser Zeit aufgewachsen sind, im Gedächtnis haben. Und das hat mir eigentlich sehr stark irgendwie fasziniert, wie das Radio das Leben oder das Hören das Leben prägt, sage ich jetzt einfach. Das, was wir hören an Musik und auch jetzt, prägt eigentlich das Leben sehr stark. Und wir haben oft auch, vielleicht habt ihr das schon, wenn ihr oft ein Lied hört, werdet ihr oft, oder halt ein Lied, das vor ein paar Jahren oder was oft gehört wurde, dass ihr da zurückversetzt werdet in die Zeit. Und das ist eigentlich das Spannende, dass Klänge die Möglichkeit haben, diese Erinnerungen zu aktivieren.
Ja, das stimmt voll. Und generell, wo haben die Leute das gehört oder beziehungsweise hatte jeder dann ein Radio oder wann ist es erst so unter die Menschen gekommen?
Ja, also das war auch so eine sukzessive Entwicklung. Also in der Anfangszeit, also wenn wir jetzt wirklich wieder in die 20er Jahre zurückdenken, da hat es ja eigentlich, das war ein sehr, also war es einmal ein Bastler. Geschichte, sage ich jetzt einmal, also das war so eine DIY-Sache, wenn man sagen würde, also die Menschen haben sich ihre Radios selbst gebaut und dann versucht eben irgendwo von irgendwo Radiosender zu empfangen, also das war ja so eine Hobby-Spielerei und dann eben, wie im 1924 auch das Radio eben institutionalisiert wurde, also wirklich professionalisiert auch wurde, war das ja auch von den eigentlich den Radiofirmen ein Anliegen, dass es Radiosender gibt, damit man die Produkte verkaufen kann, damit die Leute hören. Also von daher ist es dann immer weiter in den Wohnraum vorgedrungen und ist es von diesem Wunderwerk und Bastler-Ding zu so einem Familienort geworden, wo man das gehört hat. Dazu hat es aber auch die Entwicklung des Lautsprechers gebraucht. Also zuerst hat man nur über Kopfhörer gehört und erst danach war es eben möglich, gemeinschaftlich zu hören über den Lautsprecher. Und dann ist eben die Entwicklung weitergegangen. Zu Beginn war das eben sehr stark im Wohnzimmer und in der Nachkriegszeit, also wieder mit einer technischen Entwicklung, also es hat da sozusagen kleine Bauteile elektronische gegeben, den sogenannten Transistor, damit ist dann Radio noch billiger geworden und natürlich noch mobiler, also man hat es überall mit Batterien mitnehmen können und dadurch ist dann das Radio eben auch zu so einem Alltagsbegleiter geworden, also es ist in immer mehr Räume im Wohnraum vorgedrungen, also es war dann eben nicht nur im Wohnzimmer, sondern in der Küche, im Kinderzimmer, auf Schlafzimmer, auch überall, also bis zum Badezimmer hat man Radio gehört und natürlich mobil, also im Schwimmbad oder sonst unterwegs. Und dadurch ist es eben von diesem Medium, das man bewusst gehört hat, zu so einem Alltagsbegleiter waren und auch das Nebenbei und Nebenherhören hat sich dadurch entwickelt. Also von daher zeigt man mit den Geräten auch, hat sich das Hören sehr stark immer mitverändert.
Ja, und zum Beispiel, wenn jetzt auch andere Medien beliebter wurden oder es noch mehr technische Entwicklungen gibt, denken Sie in der Zukunft, dass das Radio eben wieder beliebter wird oder andere Medien beliebter werden?
Ja, man hat es ganz stark eben gesehen mit Fernsehen, also das hat das Radio sehr stark Konkurrenz gemacht und dann auch irgendwann einmal abgelöst als Hauptmedium, sage ich jetzt einmal. Jetzt haben wir wieder natürlich oder seit 20, 30 Jahren wieder die Entwicklung mit Internet und alles, sage ich jetzt einmal, das wieder die klassischen Medien ablöst und auch das, sage ich jetzt einmal, was diese klassischen Medien wie Radio und Fernsehen haben, das lineare Hören, also dass man in der Früh einschaltet und eine Morgensendung hat und das begleitet an den Tag, das hat man ja heutzutage nicht. Ihr hört es ja alle quasi auf Abruf on Demand, also man hat zu jeder Zeit eben alle Inhalte abrufbar. Und das hat natürlich eben wieder starkes Hören verändert, aber wenn man jetzt das anschaut mit Podcasts und sonst irgendwie, lebt Radio eigentlich heutzutage weiter und ist eigentlich viel stärker wieder verankert als das Fernsehen, sage ich jetzt einmal. Also so diese Praktiken des Radios, also Informationssendungen oder Musikplaylists oder sonst irgendwas, es verändert sich natürlich. Also es ist jetzt nicht mehr das klassische Radiogerät, das irgendwo steht, sage ich jetzt einmal. Aber Radio hat eine starke Relevanz auch heute noch und auch deswegen, das ist auch bei der Ausstellung sehr stark uns bewusst worden, eigentlich, wie stark Radio noch heute eigentlich weiterlebt und auch eine Zukunft hat und haben wird wahrscheinlich.
Würden Sie nochmal eine ähnliche Ausstellung machen?
Ja, ich versuche allgemein immer wieder sogenannte Hörausstellungen zu machen, also versuchen, das Thema Hören ins Zentrum zu rücken. Ich bin auch eben gerade in einer Vorbereitung zum Thema Stimme, das im nächsten Jahr eine Ausstellung geben wird. Und von daher interessieren mich diese Medien sehr stark, sage ich jetzt einmal allgemein. Ich komme auch von den Medienwissenschaften und Sound Studies. Und da ist das Radio natürlich immer sehr ergiebig. Es hat noch sehr viele Facetten und eben da das so viel erklärbar macht, sage ich jetzt einmal, ist es ein schönes Thema, aber man kann nicht immer die gleiche Ausstellung machen. Also von daher, ja. Aber das Thema an sich begleitet mich schon weiter in meiner Arbeit.
In Bezug auf Stimmen, was beeinflusst zum Beispiel Stimmen im Radio? Also hat es irgendeine Bedeutung?
Ja, sehr stark politisiert. Also am Anfang, der Anfangszeit des Radios hat man zum Beispiel, also jetzt, wenn ich wieder so 30er Jahre denke, eine sehr starke Diskriminierung gegen Frauenstimmen gegeben. Also man hat zum Beispiel nur Männer haben Nachrichten vorlesen dürfen, weil man gedacht hat, Frauen sind zu emotional in der Stimme und könnten sozusagen so ernste Nachrichten nicht vermitteln. Also wie dann während der Kriegszeit auch, also vor allem in England, Frauen auch Nachrichten moderieren oder durften, sage ich jetzt einmal, hat man eben gemerkt, die können ja auch sehr dramatische Sachen berichten. Also von daher, das ist eigentlich ein Trugschluss. Aber eben das Radio hat sehr stark eben diskriminiert die Frauenstimme, sage ich jetzt einmal. Und von daher ist es in den Stimmen sehr stark, die Stimme ist allgemein sehr stark mit Vorurteilen belastet. Also wenn man oft wo glaubt, jemanden zu hören, glaubt man zu wissen, was das für eine Persönlichkeit ist. Und da ist natürlich wieder Radio sehr stark, weil wir hören es ja nur.
Ja, weil wenn man zum Beispiel was hört, dann stellt man sich auch immer was vor dabei.
Genau, also die Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht ein Bild von uns im Auge, wie wir ausschauen und sind vielleicht sehr enttäuscht, wenn sie uns dann sehen. Aber eben, man hat immer so eine gewisse Vorstellung, wenn man eine Stimme hört, wie diese Person vielleicht aussieht oder was es eben für Charakterzüge sogar hätte oder so.
Ich möchte mich herzlich bedanken bei Thomas.
Ja, ich danke für die Einladung. Also es hat mich gefreut, so mit euch zu sprechen.
Ja, mich auch. Es war ein sehr spannendes Interview.
Ja.